Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's. Immer die NHL-Saison steht vor der Tür. Wir wollen drüber sprechen. Bernd Schwickerath ist mit dabei.
Tag, Herr Fetzer.
Und jetzt die große Frage, hat sich der dritte Vogel wirklich jetzt innerhalb von einer Woche wieder so einen genialen Einstieg überlegt? Ich sage, so wie ich ihn kenne, ja, Sebastian Böhm.
Kennt ihr das, wenn ihr über diese Bande springt und das Eis ist ganz frisch gemacht und es knirscht dann unter euren Flitsch?
Du denkst dir einfach, die Episode zum deutschen Eishockey hören, die hören die NHL-Episode und nicht, denkst du, oder? Ja, deswegen genau. Kannst du es gleich nochmal machen. Alles klar. War das die KI, die da reingekickt ist jetzt gerade?
Nee, ich hab eine Nachricht bekommen dazu von einem guten alten Freund, der bei den Fürth Bullfrogs auch gespielt hat.
Und der das hört, oder wie?
Ja, der das hört und der hat dann gesagt, okay, das bedeutet ja, dass du dein Comeback gibst. Sorry, Philipp, ich werde mein Comeback in nächster Zeit nicht geben.
Du hast noch Zähne, das geht nicht.
Ja.
Und Mallet-mäßig bist du auch nicht unterwegs, muss ich sagen.
Doch.
Hä?
Was?
Ja,
Wusstet ihr, wie der Mallet in England heißt? Schon immer?
Bundesliga, ne, oder?
Vokuhila, glaube ich, oder?
Ich kenne ihn nur als Hockey her, was ich so geil.
Hockey, genau. Bundesliga hieß mal ein Oberlippenbart, so war das, genau.
Ja.
Kenne gerne Bundesliga.
Ja.
Kennt ihr diesen einen Clip, wo der Typ den Ronaldo Haircut will? Irgendwie so ein Comedy. Geht auf jeden Fall zum Barber.
Aber original Ronaldo. Yeah,
nein, the Ronaldo. Can I get the Ronaldo Haircut, buddy? Ja. Und dann schauen sie so. Also, er will natürlich Cristiano Ronaldo, ja, den der aktuell hat.
Den,
und der andere macht den WM.
Den anderen von 2002, ne?
2002 ja. Final Ronaldo. Dann geht es jetzt hin und der Ronaldo und der andere. Also, überragend, ne?
Würde bei dir der Ronaldo noch gehen, Christoph?
Ein Körperstellen, die jetzt verdeckt sind.
Rechts oder links würde er gehen, das würde dann brutal scheiße. Also, das würde ich mal probieren hier. Also, an der rechten Seite sind Balken. Oder? Brutale
Klinge.
Bei Ronaldo ist doch irgendwas, war das nicht so eine Kriegsfrisur dann?
Ja,
das, also bei mir wäre dann diese, wenn du dann an der Seite da so einen Balken hast, das wäre dann auch eine sehr wirkungsvolle Kriegswaffe, was sich alle tot lachen würden.
Also, sind wir froh, dass wir über den Sportler drehen, die Helme hat.
Naja, bei mir geht der Ronaldo tatsächlich, also wirklich, er geht nicht mehr. Ich zeige euch das gerade mal so ein bisschen.
Natürlich nicht, das ist ein Trümmerhaufen da.
Hier oben spüre ich noch ein bisschen was. Also es ist wirklich mittlerweile, ich würde Tobi wie aussehen wie Tobi Wörle, wenn ich sie mir wachsen lasse. Wisst ihr noch Tobi Wörle, der die Wette verloren hat und dann oben Glatze und an der Seite so schulterlang gehabt hat, als die Deutscher Meister geworden sind? Sensationell. Nee. Müssen wir, ich weiß nicht, ob es Fotos davon gibt, aber unfassbar.
Okay, unfassbar. Alter, dass wir nur optische Gags machen in diesem Podcast am Anfang. Das ist auch
ja, und über Tobi Wörle reden wir.
Okay, NHL, Bernd, willst du das Konzept dieses Podcasts erklären oder machen wir einfach?
Ich würde sagen, jeder labert einfach, was ihm gerade so einfällt und die anderen denken sich, boah, ein Take. Ja, das ist doch eine Idee,
oder? Dann können wir nicht mit dir anfangen.
Ankündigung für deinen ersten Take?
Ja, mein erster Take? Ja, ich kann gerne wieder beginnen, aber dann bist du wieder beleidigt, dass ich dir ein Thema wegnehme, oder?
Okay, dann fange ich mit dem Stanley Cup-Finale an.
Ja, fang du doch an. Wunderbar.
Ja, nach dem Stanley Cup-Finale 2026 im Juni wird ein deutscher Spieler den Stanley Cup in die Höhe recken. Der Vater dieses Spielers hat aber in 1992 in Maribel den Puck nicht direkt auf der Torlinie platziert.
Harald Birk, Moment. Ja, also du glaubst echt, der ist, ja, this is the time, sag ich mal.
Na eben nicht, dieser Vater hat nicht, der Vater dieses Spielers hat nicht.
Ach nicht, okay. Nicht. Ah, jetzt
ich rede also nicht, um es dir jetzt genau zu erklären, ich rede nicht von Leon Dreiseitel.
Ja, sondern
Philipp. Ja, von wem rede ich dann? Welcher deutsche Spieler?
Ey, das ist echt schwierig, weil wer spielt denn bei einem richtig ordentlichen Team?
Es ist halt, wieder Nico Sturm, der halt einfach zu einem Team getradet wird, das gute Chancen hat.
Ich wollte ja seit Jahren hier, weil ich ja so oft zu Gast bin, das Thema mal einbringen. Welcher DEL-Spieler wird es denn in der NHL tatsächlich schaffen? Und ich bin über die Jahre
Stachowiak, ne?
Bin immer noch auf einen gekommen, ne? Und es ist Wojciech Stachowiak. Und dabei muss ich natürlich jetzt bleiben. Ich glaube nicht.
Du glaubst ernsthaft, dass Tampa das Ding holt?
Ja, ich glaube nicht, dass der von Beginn an Stammspieler sein wird, sondern der wird sich genau, wie er das seine ganze Karriere gemacht hat, anbieten, wird dazulernen, wird besser werden. Und dann wird er irgendwann wahrscheinlich auch nicht in den Top 12 spielen. Aber er wird eine Rolle spielen. Er wird zu NHL-Spielen kommen und er wird dann auch zum Stanley Cup-Kader gehören. Und dann, wenn Nikita Kucherov den Puck rüberpasst zu Brandon Hagel zum entscheidenden Tor. Im 7. Spiel gegen die Edmonton Oilers, dann wird Wojciech Stachowiak auch auf dem Eis sein danach und den Stanley Cup in die Höhe recken dürfen.
Ist jetzt echt, ist gar nicht so unrealistisch, aber natürlich ist Tampa nicht mehr das, was sie waren. Aber das bringt mich eigentlich zu meiner ersten These. Kann ich darin anschließen?
Lass mir kurz ergänzen, dass wir as we speak, ja, ist er erstmal in die AHL. Willst du
das ergänzen?
Oh, ganz stark. Sehr gut. Ganz, ganz stark.
Oh, aber, jetzt check ich ihn erst. Ja. Stark check.
Und ich meine
stark.
Gabe Gensel.
As we speak, ja, Wojciech Stachowiak erstmal in der AHL startet er die Saison. Aber man kann sich ja hocharbeiten. Ne? Ja.
Absolut. Also meine These spielt da so ein bisschen rein, denn meine These ist die Atlantic Division dieses Jahr irgendwie die geilste Division, die es seit Jahrzehnten gab, weil ich fasse mal kurz zusammen. Erstmal, alle 8 Teams machen sich Hoffnung auf die Playoffs. Und in welcher Division gab es das oder gibt es das aktuell? 4 der vergangenen 6 Stanley Cup-Sieger kommen daher. Das berühmteste Team der Welt, das einen Topstar verloren hat und dennoch dran glaubt, erstmals seit mehr als 50 Jahren das Ding zu holen. Das vielleicht ebenso berühmte Team hat eine richtig junge Mannschaft. Das dritterfolgreichste Team der NHL-Geschichte hat seit 9 Jahren die Playoffs nicht erreicht und will endlich wieder rein. Dann ist da das Team drin, was den ewigen Negativrekord hält, aber auch denkt, es kann dieses Jahr klappen. Dann ist da immerhin das Team bei aus der Hauptstadt des Landes, was diese Sportart erfunden hat, was irgendwie auch ein junges Team hat und sich denkt, ja, wir können doch dieses Jahr mal mehr reisen als letztes Jahr. Und dann ist da noch so ein Team bei aus der wahrscheinlich erfolgreichsten Sportstadt der letzten Jahrzehnte, was jetzt auch wieder neu startet und für uns speziell natürlich auch noch. Dieses letzte Team hat einen deutschen Trainer und dann gibt es da noch so Kollegen wie Stützle und Seider. Also Atlantic Division, ganz ehrlich, du könntest meinetwegen die anderen 3 Divisions dieses Jahr gar nicht spielen lassen. Ich würde mir nur die Atlantic Division angucken. Ja, sensationell, oder?
Erstmal muss ich sagen, wenn ich in den Take reinpinkel, dann wird er erst lauwarm. Ja, also weil das ist jetzt auch nichts mehr Neues, dass die Division geil ist und ausgeglichen
ist.
Nein,
aber die geilste seit Jahrzehnten.
Seit Jahrzehnten, ja. Wie weit bist du zurückgegangen in der Vorbereitung? Und was
1962.
Ja, also wir schauen ja vor allem in diese Division, also natürlich, weil da Qualität ist, weil natürlich Teams drin sind, die in den letzten Jahren gewonnen haben, weil Teams drin sind, die davon ausgehen, dass sie jedes Jahr gewinnen müssen, aber seit 1967 nicht mehr gewonnen haben. Und weil halt die Deutschen da spielen, ne? Oder weil jetzt sind es halt nur noch 2. Ja, muss man auch sagen, dass
und ein Trainer, ne?
Und ja, und ein Trainer dann natürlich mit dabei. Natürlich ist das so.
Und vielleicht der Dritte, der eben erwähnt wurde, ne? Kollege Stachowiak, ne?
Stimmt, genau. Also vielleicht sind es dann wieder 3. Aber also, dass die Division geil ist, überhaupt keine Frage. Ob es die geilste ist, halt ever, keine, weiß ich nicht.
Jetzt mal ernsthaft, woher hast du die Information, dass irgendjemand in Boston ernsthaft dran glaubt, dass sie in die Playoffs kommen?
Aus Boston.
Aus Boston.
Nee, ernsthaft. Also ich glaube auch nicht unbedingt dran, aber da wird schon relativ positiv gesprochen, ne? Und
ja, okay.
Glaube,
das ist was ganz Neues.
Ja,
das
vor der Saison ist natürlich alles super, ist auch klar. Aber ich glaube, da wird jetzt nicht gesagt, wir sind hier im Umbruch und Marco Sturm ist jetzt irgendwie unser Trainer, der uns jetzt 2 Jahre auf den letzten Platz führt, damit wir gut draften können. sondern ich glaube, da wird er schon, ich gebe eher schon den Anspruch, direkt wieder in die Playoffs zu kommen. Also ob man schafft, ist die andere Frage, aber.
Also bevor der Christoph hier überhaupt irgendwas formulieren darf, nämlich einen eigenen Take, muss ich da natürlich meinen zweiten Take dann gleich anschließen. Ich glaube, dass die Boston Bruins irgendwann zu einziger Größe erwachsen. Ich glaube aber dann, dass da schon sehr lang Marco Sturm nicht mehr der Trainer sein wird. Das, was in Boston in den nächsten Jahren passieren wird, wird ganz bitter.
Also weil er ist echt nur der Übergangstrainer?
Also ich finde es total schade und so wie ich das wahrnehme, wird er auch unglaublich positiv empfangen. Und ich glaube, dass so wie er seine Karriere nach diesem Kaltstart oder nach diesem sehr heißen Start, wie auch immer man das formulieren will, dass er das eigentlich perfekt gemacht hat. Er hat, glaube ich, wirklich in der AHL da in Kalifornien sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und natürlich ist es total sympathisch, dass er da in Boston anfängt und sowas, ist Siegtreffer da. Die Fotos hat, glaube ich, jeder noch im Blick. Ich weiß nicht, wo war das in irgendeinem Baseballstadion halt?
Fenway Park natürlich.
Vogel. Fenway Park, so heißt er. Ja, ja. Aber ich glaube, dass diese Aufgabe selbst für Marco Sturm viel zu groß sein wird. Ich wüsste wirklich nicht, warum Boston in der kommenden Saison mehr Punkte holen soll als in der letzten.
Super Trainer, super Typ. Wir haben ja kürzlich die Möglichkeit gehabt, mit Leon Dreiseitel in größerer Runde zu sprechen. Er hat sich auch in Richtung Marco Sturm geäußert.
Ja, ich finde es natürlich super. Erstmal ist das natürlich überragend fürs deutsche Eishockey. Dann für einen Sturmi ist das eine überragende Aufgabe. Ist ein ganz, ganz feiner Mensch. Hab den wirklich total gerne. Einfach ein ganz, ganz großartiger Typ, meiner Meinung nach. Und glaube ich, hat sich das sehr verdient. Sehr, sehr guter Coach. Hat eine gute Mannschaft bei sich da. Also ich glaube, dass die Mannschaft in Boston da wirklich alles hat, um ja wieder in den Playoffs dabei zu sein. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass der Sturmi da eine sehr, sehr gute Arbeit macht.
Also Leon Dreiseitel, Marco Sturm gegenüber nicht anders eingestellt, wie wir, glaube ich. Also zu gönnen ist es ihnen. Aber mein Take zu Marco Sturm wäre tatsächlich, das kann oder wird sehr wahrscheinlich der erste große Rückschlag in seiner Coaching-Karriere und er kann gar nicht so wirklich was dafür. Ne? Also was sich die Boston Bruins da wiederum gedacht haben, den da zu installieren, obwohl sie wissen, dass das sehr, sehr schwierig wird, jetzt die Playoffs zu erreichen. Vor allem halt, das reicht ja auch nicht in Boston, ja, dass du in die Playoffs erreichst und dann 1-4 wieder ausschaltest oder 0-4, sondern das Selbstverständnis dieses Teams ist, du musst da lang dabei sein. Und kürzlich die Athletic gehört und da ging es darum, die Teams, die nicht die Playoffs erreicht haben. Welches Team hat die größte Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 10 Jahren einen Stanley Cup zu gewinnen? Ja, also nicht die Playoffs wieder zu erreichen, sondern Stanley Cup zu gewinnen. Also das große Ziel. Die Boston Bruins waren unter diesen 16 Teams auf welchem Platz? Auf dem 16., auf dem letzten. Also die nächsten 10 Jahre prognostiziert haben, die NHL deutlich mehr beobachten, wie wir sagen, das ist die Mannschaft, die kleinste Chance hat, eben in diesem Zeitraum Stanley Cup zu gewinnen. Und in diese Situation reinzukommen, jetzt auch die Sache mit Zdeno Chara, ich meine, das ist immer so Advisor, ja. Ist das dann so ein, holst du da noch einen mit dazu? Ihn dazu zu holen, Zdeno Chara, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt aus Boston-Sicht. Aber dann hast du halt so eine Legende da so in dem Club und dann kann das auch passieren, dass es einer ist, der dir halt auf die Finger schaut, zum Beispiel auch dem Trainer. Also es ist überhaupt keine einfache Situation für Marco Sturm, dass der das mit viel Motivation angeht, mit Know-how, denke auch mit ja, Respekt, den er von den Spielern kriegt, auf jeden Fall. Aber unterm Strich zählen halt dann die Punkte und ich könnte mir vorstellen, dass es für die Boston Bruins bitter wird.
Ja, also es wird, glaube ich, nicht richtig geil, weil ich finde sie in der Mitte einfach zu schwach. Ne? Also in Lindholm, da als Topcenter, dann mit Estet, also ob das, also ich glaube bei keinem anderen Team, was wirklich ernsthaft Ambitionen hat, wären das deine Nummer 1 und 2 Center, ne? Das ist auch klar. Aber ich finde, da ist schon aber auch noch ein bisschen Qualität da, ne? Du hast einen Pastrnak, du hast einen McAvoy, ne? Du hast Swayman, eigentlich einen guten Torwart. Und also ich finde, du hast in jedem Mannschaftsteil schon noch ordentliche Leute, aber ich gebe euch recht, das ist keine Mannschaft.
In jedem Mannschaftsteil einen. Okay, Hampus Lindholm kommt zurück, war verletzt letztes Jahr, wird die Verteidigung stabilisieren. Swayman wird nicht nochmal so ein Jahr spielen, ist auch klar.
Wahrscheinlich, genau.
Aber Geeky wird auch nicht nochmal mit einer Shooting-Percentage von 103% aus der Saison gehen und wird nicht nochmal 33 Tore machen.
Ja, aber du hast noch Zachan, Arvidsson, also.
Ja, genau, 47 Punkte letztes Jahr. Wow.
Ja, stimmt schon, das sind keine absoluten Top-Leute.
Aber ich spiele an der Seite von Pastrnak und macht 47 Punkte, das ist nahezu unmöglich. Ja. Also ich sehe da wirklich, also bis James Higgins, und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis er nochmal 15 Zentimeter wächst, wird es echt bitter für Boston, echt bitter.
Okay. Fancy, wärst du, hast du mal hier einen Take oder bist du so ein Aasfresser, der quasi unsere Reste aufsammelt?
Ich bin ja auf Sturm aufgesprungen, das war schon mal ein Take und ich würde vielleicht dann auch bei den deutschen Spielern bleiben und so, also der ist jetzt auch nicht mal lauwarm, aber einfach um kurz über die deutschen Spieler zu sprechen, klar ist es cool, dass jetzt so viele deutsche Spieler in der Liga sind, wobei so viele zahlenmäßig sind es ja gar nicht. Wir haben oft jetzt in letzter Zeit über die Verträge gesprochen, die sie unterschrieben haben. Es zeigt sich aber auch, genau drei Jobs sind wirklich sicher. Dreiseitel, Stützle, Seider. Alle anderen können getradet werden. Sturm mehrmals, jetzt auch Peterka. Reichel, aktuell wird diskutiert, ob der vielleicht zu den Edmonton Oilers wechselt. Reichel ist, obwohl er First-Round-Pick war, bis jetzt überhaupt nicht zurechtgekommen. Schade, dass er bei der Weltmeisterschaft zu früh raus ist, weil ich glaube, da hätten wir nochmal einen starken Lukas Reichel gesehen und vielleicht auch einfach eine Konstellation, eine Spielweise, eine Eisfläche, die ihm besser liegt. Aber bis jetzt in der NHL hat er das einfach nicht zeigen können. Ja, und auch ein Grubauer natürlich ganz genauso. Also das sind alle Spieler, die dann hinter den großen drei, Dreiseitel, Stützle, Seider, egal in welcher Reihenfolge, eben keine großen Stützen oder keine Führungsspieler ihres Teams sind, die natürlich wie Nico Sturm immer auch bei einem Top-Team spielen können, weil sie da die jeweilige Rolle haben, aber auf ihren Arbeitsplatz verlassen können sich eben diese drei und eine richtige Chance auf den Stanley Cup in dem Fall hat halt dann Stachowiak raus, soweit habe ich nicht gedacht, da war Sebastian einfach drei Wochen voraus, ne, oder vielleicht drei Monate sogar. Aber mit dem Stanley Cup rechnen oder auf dem Stanley Cup als wichtiger Spieler den gewinnen zu können, das kann halt nur Leon Dreiseitel.
Das stimmt natürlich, aber ich meine, du hast JJ Peterka vergessen, ne? Der ist jetzt nicht ganz so schlecht. Und
ich habe ihn nicht vergessen, aber er ist getradet worden, das war mein Ding. Ja, also er ist
ja
nicht,
aber weil er wollte, also wenn er in Buffalo hätte bleiben wollen, wäre er geblieben.
Ja. Ne? Also das war schon beidseitig, ne? Und also gewinnt der Stanley Cup jetzt in Utah. Da
hat gute Leute für abgegeben, unter anderem so ein Kesselring und sowas, ne? Also ich finde, JJ Peterka hat sich echt gemacht und ist für mich
aber es wird diskutiert, dass Buffalo
der
jetzt
deutsche Spieler aktuell, der vielleicht den größten Sprung machen könnte. Also dem traue ich durchaus zu, dieses Jahr 40 Tore zu schießen.
Ja, ich höre da andere Einstellungen. Dass eigentlich Buffalo da mit diesem Trade, gut, das ist natürlich auch immer die Frage, was hast du außen rum, aber mit diesem Trade eigentlich einen ganz guten Schritt gemacht hat. Also dieses, klar macht Peterka seine Buden, aber es gibt schon einfach auch noch Flaws in seinem Spiel.
Ja, natürlich, aber ich finde trotzdem, das ist ein richtig guter Mann, der sich keine Sorgen machen muss um einen Stammplatz, der einen dicken Millionenvertrag unterschrieben hat und der einer der aufstrebenden Spieler in dieser Liga ist.
Ihr habt beide recht. Ich glaube nämlich auch, dass Peterka in Utah gar nicht so durchstarten wird, weil der nämlich, glaube ich, in den ersten zwei Reihen jetzt nicht unbedingt einen Stammplatz hat und den braucht er halt für seine Spielweise, weil die geht nur in eine Richtung. Und das, glaube ich, so ein bisschen das Problem von JJ Peterka, aber wir brauchen ja drüber reden, dass das ein absoluter Stammspieler ist und dass der natürlich nicht, also ich meine, geht ja gar nicht, der wird natürlich nicht in die AHL abgeschoben, also der braucht sich um seinen Platz keine Sorgen machen. Aber ich glaube, so hat es der Christoph auch gar nicht gemeint, sondern es ging eher darum,
ich glaub, dass
es halt um drei komplett etablierte Leistungsträger, die in ihren Mannschaften ja auch Sonderrollen einnehmen und das sind halt nur Dreiseitel, Stützle und Seider, das stimmt.
Drei deutsche Franchise-Spieler, ja, die sicher sind in dem Team, das sie gedraftet hat, damit es auch der Schwägerrat versteht. Ja, ich glaube, alle anderen haben es schon verstanden, wie ich es gemeint habe. Vielleicht habe ich es nicht gut genug formuliert für dich.
Nee, Kollege, du hast gesagt, es gibt nur drei richtige Leistungsträger, die nicht Angst haben müssen, die AHL geschickt zu werden.
Nein, nicht mit AHL hat es nichts zu tun, sondern die bei dem Team, das sie eben geholt hat, einfach auch das die Rolle spielen, die ihnen zugedacht war. So.
Na gut, lassen wir es mal so stehen. Soll ich weitermachen?
Ja, damit du wieder zufrieden bist mit deinem Take, mach ihn selber.
Also, mein Take ist, die neue Regel, dass der Salary Cap in den Playoffs kommt oder gilt, ist wirklich für Florida das Schlimmste, was genau jetzt aktuell passieren könnte, weil selbst wenn sie Ersatz für Barkov holen, was ist denn, wenn der doch wieder fit wird? Setzt du dann irgendwie 7, 8, 9 Millionen Mann auf die Bank? Oder musst du alles durchmischen? Und ehrlich gesagt, sind die mir aktuell bei den Centern auch dadurch nicht gut, durch die Barkov-Verletzung nicht gut aufgestellt. Ich finde, die brauchen da einen neuen Mann. Aber was machst du denn dann, wie gesagt, durch den Salary Cap in den Playoffs? Also, Florida hat echt ein riesengroßes Problem aktuell.
Einmal kurz eingehakt, fand ich sehr interessant, in dem Dreiseitel-Call, dass er wirklich gesagt hat, er hat sich da gar keine Gedanken drüber gemacht über Salary Cap in den Playoffs, ja. Nachdem er jetzt zweimal gegen eine Mannschaft verloren hat, die das halt komplett ausgehebelt hat. Ne? Also
Edmund selber auch deutlich drüber war. Ne?
Ja, aber also mit halt ihren Starspielern dann einfach die nochmal so lange eben verletzt gelassen, sag ich jetzt mal, in der Regular Season, bis dann halt die Playoffs kamen und sie wieder zurückkamen. Also zur Erklärung, der Salary Cap gilt ja in der Regular Season und dann in den Playoffs nicht. Das soll jetzt geändert werden. Und Dreiseitel hat da gesagt, ja, das überlässt jetzt mal den GMs, er ist eher Spieler und er konzentriert sich auf das. Aber ich würde diesen Take ausbauen, beziehungsweise besser machen, indem ich sage, die Florida Panthers brauchen dieses Mal wirklich sehr gute Mediziner, um den Salary Cap oder beziehungsweise CBA in der NHL zu ihren Gunsten hinzudrehen. Weil wenn dieser Barkov tatsächlich für die Playoffs ausfallen würde, ich sag euch mal ein paar Spieler, die 2026 Free Agents werden und die dann Rentals werden können, die ja dann in den Playoffs nicht gegen das Cap zählen, beziehungsweise für Barkov ja kommen könnten, ne, also schon während der Saison, die vielleicht auch Bock hätten auf so einen Stanley Cup, so ein, also Conor McDavid ist natürlich, der hat wahrscheinlich da schon unterschrieben, aber es hat die Frage, wie lange zum Beispiel ein Artemi Panarin noch wartet, bis er unterschreibt, dann hast du da so Spieler wie ein Jack Eichel, dessen Vertrag ausläuft, Ovechkin auch unwahrscheinlich, weiß ich, Makar hat den Stanley Cup schon gewonnen, aber Patrick Laine zum Beispiel, Jason Robertson wäre da mit dabei, Connor wäre da mit dabei, Kevin Hayes. Anche Kopitar, das wäre natürlich völlig verrückt, wenn der dann sagt, zwei Monate bevor er aufhört in LA, hey, ich gehe jetzt nochmal nach Florida und versuche, dann Stanley Cup zu gewinnen. Aber es könnten echt verrückte Dinge passieren durch diese Barkov-Verletzung.
Crosby hast du vergessen, ne? Der könnte theoretisch auch noch
drin. Ja, Crosby nenne ich nicht, weil Crosby, der ist ja, der liebt ja Pittsburgh, ne? Also den nenne ich da nicht mehr.
Aber ich finde, die müssen auch einen holen, weil gucken wir uns mal ein bisschen die Center an. Wenn du Barkov da rausnimmst, ich meine, ist Bennett für euch ein Nummer 1 Center und muss dann irgendwie Lundell auf die 2? Und ich meine, das wäre, finde ich, ein Riesenproblem, weil dann würdest du ja diese überragende dritte Reihe mit Lundell, Marchand und Luostarinen, ich habe noch nicht richtig ausgesprochen, stimmt. Die musst du dann irgendwie auseinanderreißen. Und das ist ja dann wieder Doppelscheiß. Das ist ja immer so kacke bei diesem Sport. Wenn dir einer aus der ersten Reihe fehlt, machst du ja nicht nur die erste Reihe schlechter, sondern machst quasi alle Reihen schlechter. Also müssen die eigentlich einen neuen Mann holen. Aber wenn die den Mann holen, und das wird ja dann eher ein Top-Typ sein, was machst du mit dem in den Playoffs? Also das ist eine Katastrophe für Florida.
Ja, also jetzt haben die ja einen GM, der sehr kreativ ist und der auch wagemutig ist. Deswegen war das alles gar nicht so irre, was, finde ich, der Christoph da verlesen hat. Und ich finde es auch...
War wie nicht alles Center, ne?
Und mal kurz zur Ergänzung, weil Crosby hat einen Vertrag bis 2027. Ne? Also der ist 2026 kein Free Agent. Und das würde dann nicht passen, weil dann kommt der und dann hast du, wenn Barkov wieder zurückkommt, hast du dann wieder zu viel.
Aber trotzdem wäre Crosby für mich der Einzige, der da tatsächlich also reinpassen würde. Weil Kopitar wird seine Karriere in L.A. beenden. Der wird da nicht drüber wechseln. Und ansonsten sind es alles Spieler, die natürlich ihre Qualitäten haben, aber die Barkov nicht mal annähernd irgendwie ersetzen können. Und das ist tatsächlich nur Crosby oder, und den haben sie in der eigenen Mannschaft, und da natürlich hast du vollkommen recht, dass die dritte Reihe dann da auseinanderfällt, aber Lundell ist, glaube ich, schon jemand, der dann, mit mehr Eiszeit, mit neuer Verantwortung einen weiteren Schritt gehen kann. Und das finde ich lustig, dass du Bennett erwähnst, weil hey, der war in den Playoffs gar nicht so schlecht.
Nein, natürlich nicht. Aber ist das für dich ein dauerhafter Nummer 1 Mann, wenn er dann selbst als Nummer 2 ausfällt?
Nein, ich glaube aber halt, dass in Florida, die können halt nicht nochmal mit 88% auf die Regular Season gehen. Das wird sich jetzt komplett ändern und das wird sich
dann... Weil nämlich die Atlantic Division die geilste seit Jahrzehnten
ist. Absolut, weil Boston ist nämlich so stark. Ja, Buffalo. Buffalo. Jetzt, wo die Endel
sind. Ich habe ja gehört, die haben den Petacca-Trade ganz klar gewonnen.
Ja, wegen dem Kesselring, den ich auch mag, aber ich glaube, es wird kein Unterschiedsspieler sein.
Ja, glaube ich auch nicht.
Wir brauchen den nächsten Take. Sebastian.
Aber das geht alles so in die gleiche Richtung. Deswegen ist meiner jetzt blöd, aber dann können wir das vielleicht auch mal hier abschließen. Im Osten gibt es 4 Clubs, die seit 12 Jahren im Umbruch sind. Detroit, Montreal, Buffalo und Ottawa. Die werden immer so in einem Atemzug genannt und es heißt immer, wer macht denn jetzt den ersten Schritt? Und der erste Schritt ist ja erstmal Playoffs. Das haben jetzt 2 zumindest schon mal geschafft. Ich glaube aber, mein Take ist, dass es dieses Jahr auch wiederum nur ein Club schaffen wird von diesen 8 Mannschaften.
Ja, aber der Punkt ist doch vor allem bei diesen Mannschaften, wie lange ist ein Rebuild, oder? Also wenn du dann irgendwie jahrelang die Playoffs verpasst, klar, das Problem von diesen Mannschaften ist ja auch, wenn die immer so hinschnuppern an die Playoffs, dann kriegen die halt auch keinen absoluten Top-Pick oder einen Top-10-Pick oder sagen wir mal Top-5-Pick. Du sagst, okay, das ist jetzt der Spieler, der dir die Franchise rumreißt. Und wenn wir aus dem Osten rausgehen und schauen nach Chicago und die haben Connor Bedard gedraftet, es war auch nicht der Spieler, der die Franchise jetzt erstmal rumgerissen hat. Also selbst wenn du diesen Top-Pick dir holst oder den bekommst, selbst dann ist es sehr schwierig. Und dann ist irgendwann echt die Frage, ja, also die hängen ja wirklich da in einer Endlosschleife irgendwie fest, diese Mannschaften. Und dann qualifizierst du dich mal für die Playoffs, dann kann Tim Stützle sagen, yay, ich habe Playoffs gespielt. In einer Woche oder ein bisschen mehr ist es wieder vorbei. Und ähnlich bei vielleicht Moritz Seider, wenn die jetzt die Playoffs erreichen. Also das ist ja auch nicht der Schritt, den du machen willst, sondern du willst in die Playoffs und willst dann halt auch mal eine Runde gewinnen. Klar kannst du sagen, wenn du es einmal geschafft hast, dann vielleicht im nächsten Jahr die Runde gewinnen, aber einmal rein, eine Runde verlieren und dann die nächsten Jahre wieder draußen und dann wieder rebuilden, führt auch nicht zu nichts.
Nö, stimmt, ja. Aber wir sind wieder bei dem Problem, dass du halt in so einer extrem starken Gruppe wirst, wo ständig Stanley Cup-Sieger rauskommen. Es ist ja nicht so wie so eine Metropolitan, wo du irgendwie gar nicht so richtig weißt, abgesehen von Carolina vielleicht, wer da sicher in den Playoffs ist oder wer da sicher nicht in den Playoffs ist. Das ist ja wie so ein, ja, das ist halt echt eine komische Division, dass die auch alle zeitgleich so im Umbruch sind. Ne? Man sagt es ja manchmal so, die einen sind gerade stark, die anderen machen gar nichts und die anderen sind in der Mitte. Und da hast du irgendwie drei starke Teams und, wenn ich jetzt mal Boston dazu nehme, fünf, die auch noch da hinten nach oben wollen. Also irgendwie ist es komisch.
Ja, ist halt die Frage, wie man Umbruch definiert, ne? Weil ich glaube, bei Ottawa ist der Umbruch halt abgeschlossen, da kommt ja nichts mehr nach. Also die haben keine Talente mehr, die jetzt in der Pipeline sind, wo du jetzt sagst, okay, die werden den Club nochmal total verändern. Bei Montreal ist es auch abgeschlossen, weil die, also die haben zwar noch welche, zwar mehr als Ottawa, aber die sind ja so jung auf entscheidenden Positionen. Ja. Also ich meine, wie viel kann man von einem Ivan Demidov in seiner ersten vollen Saison erwarten? Ja, also der Hype ist ja riesig. Und sie haben einen Verteidiger, der offensiv unfassbar gut ist, aber er wäre auch nicht der erste Verteidiger.
Sag den Namen. Die Leute wollen den Namen hören. Sag den Namen. Sag ihn. Lane Hudson.
So ja, das.
Aber das ist spannend.
Ein Mann halt für Olympia übrigens. Ne?
In seinem zweiten Jahr dann halt da stattfinden wird. Und Noah Dobson ist natürlich eine super Verpflichtung, aber ich bin mir nicht so sicher, ob Montreal wirklich halt schon so stabil ist, dass sie dann nochmal so ein Jahr spielen. Und ich finde wirklich mit einer der spannendsten Mannschaften überhaupt. Ich glaube, es macht wahnsinnig Spaß, denen zuzuschauen. Powerplay wird sensationell. Aber sie brauchen halt nochmal so ein Jahr von ihrem Torhüter. Von
das wollte ich gerade sagen. Ne?
Ja. Und da sind schon noch viele, viele Ifs da. Und bei Detroit sehe ich einfach gar keine Entwicklung. Also
nee, finde ich auch. Also die haben sich echt nicht gut entwickelt. Aber vielleicht muss man ja gar nicht mehr nur noch aus seinem eigenen Draftpool irgendwie oder da fischen. Man kann ja auch traden. Und da kommen wir mal zu so einem Team wie Vegas, über das irgendwie aktuell gar nicht so viel geredet wird. Und wenn du überlegst, dass sie mit Schmada geholt haben und ja eh ein Top-Team haben. Also ich würde mich nicht wundern, wenn Vegas das Ding am Ende wiederholt, oder?
Ja, das wäre natürlich dann auch irgendwie so ein U-Turn in der Geschichte, wenn Mitch Marner dann in seiner ersten Saison in Vegas den Stanley Cup gewinnt und die Maple Leafs gehen dann langsam auf 60 Jahre ohne Titel zu. Aber
das Coole ist ja, dass Detroit Toronto einfach sehr stabile Fans hat, die sowas gut abkönnen.
Ja, also ich glaub, sagen,
können das wirklich gut ab, wenn der Mitch Marner dann in Spiel 5 schon den
ich kann mir vorstellen, dass die dem auch nochmal eine private Parade durch die Stadt dann geben, weil er ist ja daher, ne, und ist ja egal, ob er jetzt für die Leafs oder für die andere holt, Hauptsache er holt das Ding nach Toronto, ne, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. He's one of us.
Genau. Ja, aber nochmal ganz kurz zu Vegas, also es ist ja wirklich verrückt, ist jetzt auch nicht erst seit diesem Sommer so, die machen das ja seit Jahren so, aber dass da ein Team eigentlich gar nicht so nach den vermeintlich vorgeschriebenen Wegen irgendwie operiert. Weil eigentlich heißt es ja, komm, gerade wenn du neu in der Liga bist oder wenn du halt unten bist, draften, selber aufbauen, in Ruhe das alles mit eigenen Talenten nach oben bringen. Und die machen das einfach gar nicht. Die traden einfach seit Jahren alle ihre Picks und ihre Prospects weg und holen immer wieder die größten Namen und haben Erfolg damit. Das ist doch irgendwie schon verrückt, dass so ein Team eine komplett andere Herangehensweise hat. Und
aber das ist halt so dieses, dass glaube ich die anderen zu lange schon in diesem Draft in Develop festhängen oder hingen, als Vegas halt erst in die Liga gekommen ist und dann gesagt hat, hey komm, wir probieren es mal komplett anders. Wir haben natürlich jetzt einen Haufen Picks, aber die werden halt alle weggetradet oder unsere Spieler werden weggetradet, aber sich natürlich jetzt irgendwie so, ja eigentlich die Top 6, die ja wirklich auch nicht schlecht sind, dann komplett ertradet zu haben oder halt geholt zu haben und da, ja, also wenig zu developen, bis, ich würde sogar sagen, fast gar nichts zu developen, ne? Ist ja in der Defensive dann nicht anders. ist natürlich außergewöhnlich, aber hat auch natürlich den, also sie hatten den Vorteil, dass sie eben in eine Liga reingekommen sind, die schon so etabliert war, und dann ist es vielleicht leichter zu sagen, komm, wir machen was anderes.
Ja. Wer hätte nur einen Take von euch?
Wir müssen schon so ein bisschen auch nochmal zurückkommen auf die Oilers, ne, und auf Leon Dreisaitl.
Da habe ich nämlich auch einen.
Ja, okay, dann, wenn du es gut formulieren kannst, dann mach.
Nee, es ist richtig scheiße formuliert, mach du es.
Na, formulier ruhig, weil du kannst das ja so gut, mach ruhig.
Mach hier dich richtig.
Ich hab keinen Take. Okay. Nein, also. Welchen Take kann ich haben zu den Edmonton Oilers, außer,
Also, meiner ist, Connor McDavid kann dieses Jahr mit einem Move dafür sorgen, dass die Meister werden. Damit meine ich nicht einen Move vom Eis, sondern, ich meine, wir haben alle mitbekommen, dass Herr Kaprizov diese Woche einen 17-Millionen-Vertrag unterschrieben hat, also 17 Millionen pro Jahr. Und natürlich braucht McDavid auch einen neuen Vertrag. Und eigentlich würde man dann denken, der beste Spieler der Welt muss den größten Vertrag der Welt unterschreiben. Also er muss eigentlich noch höher gehen. Und das kann er eigentlich nicht tun bei den Oilers. Und ich sage euch eins, wenn er sich hinstellt und sagt, Leute, wisst ihr was? Ich scheiß auf die Kohle. Ich will hier gewinnen. Ich unterschreibe jetzt einfach einen Vertrag für ein paar Jahre für 12 Millionen. Deutlich unter meinem Marktwert würde das diesen ganzen Verein sowas von anzünden, dass die dieses Jahr den Cup holen.
Gilt überall anders in der Liga übrigens auch. Ja, wenn der Topspieler einfach sagt, hey, ich verzichte
auf... Aber der beste Spieler der Welt ist schon was anderes, ne? Über dessen Vertrag seit Monaten diskutiert wird.
Ja,
das ist schon was anderes.
Ich weiß nicht, ob es ein guter Take ist oder einfach absolut crazy nur, weil natürlich wird Connor McDavid für mindestens 18 Millionen unterschreiben. Die Frage ist halt
Glaubst du, geht drüber, also, über Kaprizov?
Geht doch, das wird doch
das
nicht passieren.
Das wäre aber genau das entgegengesetzte Zeichen, finde ich. Das würde allen sagen, ey, hier geht's um mich, scheiß auf das Team, wir holen nichts.
Ja, aber dann ist es immer so, wenn ein Spieler halt einen großen, dann hätte auch Dreisaitl sagen können, hey, komm, ich fange mal mit 11 an oder so, dann immer für, na, also das kannst du bei jeder Unterschrift von einem großen Spieler kannst du sagen, der Einzige, der es wirklich konsequent gemacht hat, war Sidney Crosby, okay, aber der wird jetzt auch keinen Stanley Cup mehr gewinnen mit den Pittsburgh Penguins. Und das kannst du sonst bei jedem...
Der erste McKinnon-Vertrag war auch sehr nett, muss ich sagen.
Ja, genau, und dann hat er beim nächsten halt hingelangt. Ne? Also das kannst du bei jedem Topspieler kannst du sagen, würde er für weniger unterschreiben, hätte er größere Chancen...
Wo es darum geht, dass er den Größten der Geschichte unterschreibt und der beste Spieler ist und bleibt da überhaupt, gerade wenn er diesen Move machen würde. Das wäre spektakulär.
Ich nutze ja diesen Podcast auch, um ein bisschen zu prokrastinieren. Ich müsste eigentlich mal Steuer machen. Und ja, nachdem ich da mir meine, so was ich so verdiene, schon mal so angeschaut habe, bin ich total froh, dass ich solche Probleme nicht habe. Also, dass ich so Entscheidungen auch nicht treffen muss, ja, wo es um Legacies geht und sowas. Ja. Also, das ist wirklich, bin ich froh. Echt. Also, da hat das auch gar nicht leicht, der Conor McDavid. Aber was würde das denn ändern?
Also allen zeigen, dass er...
Geht ums Zeichen, meinst du?
Genau.
Aber könnten dann die Edmonton Oilers zum Beispiel Connor Ingram zum Beispiel verpflichten als Torhüter? Ja, also könnten die dann wirklich auf einer Position, sie haben, das ist der Gag dabei, sie haben heute Connor Ingram unter Vertrag genommen, der wird die Probleme auf der Torhüterposition auch nicht lösen. Also die Probleme, die das sind, lassen die sich lösen dadurch, dass er nur für 12 Millionen unterschreibt?
Absolut, weil er dann weniger mehr kriegen würde, als der Salary Cap steigt. Und er würde quasi genau auf die ganze Kohle verzichten. Nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Torwart, der kostet 3 Millionen. Und wenn er auf 4, 5 verzichtet, könnte man einen Torwart für 7, 8 Millionen holen. Oder noch einen Top-Verteidiger oder was auch immer. Oder noch, oder halt nicht den 1,5 Millionen Mann für die vierte Reihe, sondern vielleicht einen 3,5 Millionen Mann für die vierte Reihe.
Ja, in Düsseldorf-Wolkenkuckucksheim funktioniert es auch so. Ja? Ja. Aber ich bin halt immer gespannt, wo diese Tore daherkommen sollen, die Edmonton Oilers dann da immer holen für 7 Millionen, für 8 Millionen. Wo soll denn der herkommen?
Ja? Ja, dann tradest du den halt.
Mhm.
Oder was?
Genau. Weil wenn du einen guten 8-Millionen-Torhüter hast, dann wirst du auch, also das ist auf deiner To-Do-Liste ganz oben, den muss ich jetzt so bald wie möglich traden.
Weiß ich nicht.
Ja.
Also es gibt ja noch Leute, die kann man irgendwie anders verpflichten. Also man muss ja nicht nur traden.
Ja.
Aber allein vom Zeichen her, ich fände es sensationell und es würde, glaube ich, auch die anderen Spieler alle noch mehr da reinbringen. Ich glaube, jetzt mal fernab davon, dass dann mehr Geld übrig ist, ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht, wenn der Unterschied zwischen den Gehältern der Einzelspieler nicht so exorbitant groß ist.
Okay. Aber du weißt, dass da auch noch andere Leute dabei sind, die mitverdienen. So ein Berater zum Beispiel ist dir bewusst, ne? dass er auch prozentual wahrscheinlich dann verdienen wird.
Absolut. Dass der Berater sagt, Kollege, am besten steht da eine 2 vorne, ist mir auch klar. Okay. Aber ich glaube, er hätte die Macht zu sagen, Berater, und sei es nur für 2 Jahre, ich unterschreibe es hier für 12.
Also mein ursprünglicher Gedanke, als ich den Kaprizov-Vertrag gesehen habe, eben nochmal 8 mal 17 Millionen in den 10 Minuten Eishockey, hat Bernd am Mittwoch ja länger darüber gesprochen, was so die anderen großen Verträge oder die größten Verträge vor Kaprizov waren. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich ziemlich scheiße für die Edmonton Oilers. Weil jetzt musst du halt, also er wird jetzt auch nicht McDavid sagen, okay, komm, 17,1 dann, ne, dass ich drüber bin, sondern dann ist halt die nächste Zahl jetzt einfach 18. Ne, also Eishockeyspieler sind da, glaube ich, auch so relativ, das zählen dann für 17 weiter, nicht auf 17,5, sondern auf 18. Und dann kommt 19. Und vielleicht, ja, dann irgendwie McDavid dann als der Spieler dieser Generation, der Erste, der vielleicht eine 2 davon hat. Und das ist für die Oilers natürlich richtig blöd. Wenn er denn bleibt, das ist ja die nächste Frage. Und mein Take aus dem letzten Roundtable, dass er einen kürzeren Vertrag unterschreibt, also dann irgendwie für 4 Jahre und 20 Millionen, das bringt ja den Oilers dann in der Zeit auch nichts für Salary Cap. Ne? Also das bringt ihn dann sind sie insgesamt nicht so lange an ihn gebunden, wobei sie wahrscheinlich länger gebunden sein wollen, aber es bringt ihn jetzt für die nächsten Jahre auch nichts, wenn er kürzer unterschreibt und halt trotzdem für ein hohes Jahresgehalt. Ja. Nachdem ich mir Leon Dreiseitel in diesem Call, bleiben wir nochmal kurz bei den Edmonton Oilers, ein bisschen angehört habe, ist mein Take übrigens zu ihm, dass er diese Niederlagen, diese 2, echt ganz gut verarbeitet hat und echt gewachsen ist als Sportler und auch als Mensch. Ich finde diese Presserunden, die es gibt mit ihm, immer besser, weil er ist sowieso sympathisch, locker, zu sportlichen Dingen, er entschuldigt sich dann fast, oder er entschuldigt sich sogar explizit, wenn er einfach zu manchen Dingen nichts sagen kann. Also woran lag es dann, dass sie das Finale wieder verloren haben? Ja, wie kannst du das erklären? Ne? Und du kannst natürlich auch nicht, sagen in so einer Presserunde, unsere Torhüter sind scheiße. Also würde er Dreiseitel natürlich auch nicht, aber also du musst ja dann irgendwie Gründe finden, die du vielleicht gar nicht so benennen willst. Aber insgesamt finde ich, dass er ja so relativ gesettelt wirkt. Logisch hat er immer noch dieses große Ziel und es treibt ihn an, den Stanley Cup zu gewinnen. Aber er wurde in diesem Call auch gefragt nach diesem Foto, das er gepostet hat, bei seiner Hochzeit, ne, oder während seiner Hochzeit, mit Zigarette und hast du auch gemerkt, er hat einfach einen schönen Abend. Und die Frage war an Leon Dreiseitel, was war denn die Message hinter diesem Foto?
Ja, dass ich einen geilen Abend hatte. Einfach, ja, dass ich Spaß hatte und dass es auch nicht immer nur um Eishockey geht. Eishockey ist für mich das Wichtigste in der Welt, das wird sich niemals ändern. Ich glaube, das weiß jeder, der mich gut kennt, dass ich niemals Eishockey vernachlässigen würde in irgendeiner Art und Weise. Aber trotzdem hat das Leben immer noch mehr zu bieten als nur Eishockey. Und ja, im Grunde genommen war das die einzige Message.
Also ich finde nicht, dass sich das so anhört, ja, ich habe mich damit abgefunden, dass ich nie den Stanley Cup gewinnen werde, aber andererseits auch rauszuhören, ihm ist schon klar, dass es noch was anderes gibt und jetzt ist er verheiratet und jetzt weiß er, dass er einer der besten Spieler der Welt ist und jetzt steht Olympia vor der Tür, was natürlich auch nochmal ein großes Ereignis ist und worauf er Bock hat und logisch ist der Stanley Cup dieses ganz große Ziel, aber er hat zusätzlich auch nochmal den Vorteil, dass da noch ein Zweiter eben in seiner Mannschaft ist mit McDavid, von dem das ja noch mehr erwartet wird, jetzt vielleicht nicht in Deutschland, aber insgesamt in der Eishockey-Welt. Insofern finde ich das, was man da raushört, eigentlich eine ganz gute Einstellung zu seiner Sportart und zum Thema Gewinnen und Verlieren.
Ja, vielleicht muss er aber auch erst ein bisschen älter werden, um das zu erkennen. Und ich glaube, dass so etwas einem auch helfen kann. Also na klar könnte man sagen, ja, jeden Tag trainieren und jeden Tag und immer besser werden. Ich glaube aber, dass man ab einem gewissen Alter eher besser wird durch sowas, dass man einen Ausgleich findet, dass man eben nicht mehr so verkrampft ist, sondern eher vielleicht ein bisschen lockerer angeht. Locker meine ich jetzt nicht mit zu lässig, dass man irgendwie sagt, ja komm, scheiß drauf, heute gehe ich mal nicht in Fitnessstudio oder sowas. Das wird das schon alles machen. Aber ich glaube, wenn du mental gerade auch in einem Alter bist oder in einem Reifeprozess bist oder den durchlaufen hast, dass du weißt, ja, es gibt noch andere Sachen im Leben, weil ich meine, der Mann wird jetzt noch mal 30 Jahre alt, ne? Also der führt jetzt auch ein anderes Leben als vor 10 Jahren. Ne? Der ist so komplett gesettelt, weiß, wo er die nächsten Jahre arbeitet, ist verheiratet, so das Leben macht jetzt weitere Schritte, auch außerhalb des Eises. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das seiner sportlichen Leistung eher noch zuträglich ist.
Oh, ich tue mir da echt so schwer, weil wie die wirklich damit umgehen, das werden sie in so einem, also ich wünsche ihm, dass er das tatsächlich so sieht, wie er das sagt. Wie es tatsächlich ist, weiß keiner. Wird er in so einer Presserunde auch nicht sagen, wenn es anders wäre. Dass er total verbittert ist und wirklich einfach jeden Tag irgendwie nur an diese Finalserien denkt. Aber ich finde auch, dass wir echt da ein bisschen wegkommen müssen davon, halt immer solche Fragen zu stellen. Weil, ich meine, es ist ein herausragender Sportler, wie wir sie in Deutschland wirklich alle Jahrzehnte mal haben. Ja. Was der geleistet hat, Das wird in Deutschland, es ist nur schwer zu verkaufen, aus Gründen, die wir schon 100 Mal besprochen haben hier. Und er hat halt einfach das Pech, in einer Sportart zu sein, in der es kein, da gibt es keine Champions League Qualifikation. Ja? Also da gibt es vielleicht drei Mannschaften, die sind ganz glücklich, dass sie in die Playoffs kommen. Dann gibt es vielleicht zwei, die sind froh, wenn sie ins Halbfinale kommen. Da gibt es ja mehrere davon, habe ich gehört. Und ansonsten gibt es ganz, ganz viele Teams, die sind am Ende einfach total bitter enttäuscht, weil sie gar nicht in die Playoffs gekommen sind oder weil sie halt Spiel 7 im Stanley Cup Final verloren haben. Und dann gibt es eine Mannschaft, die kann einfach mal 4 Wochen lang feiern. Das heißt, es sind gar nicht so viele Spieler. Ja, prozentual kann man es auch ausrechnen, wie viele da echt immer jedes Jahr angepisst sind. Und wenn Leon Draisaitl irgendwann seine Karriere beendet, ohne einen Stanley Cup Sieg, dann ist er immer noch ein absolut herausragender deutscher Sportler. Und ich finde, diese Geschichte muss dann irgendwann auch mal gut sein. Schön, wenn sie wieder weit kommen. Es gibt keinen Grund, warum die Edmonton Oilers nicht wieder ins Finale kommen könnten dieses Jahr. Aber die Bewertung dieses Spielers, dieses Menschen, sollte davon nicht abhängig sein.
Gebe ich dir total recht. Ich fand aber die Frage trotzdem nicht uninteressant, weil die Frage ging ja auch so darum, du bist ja eigentlich sehr kontrolliert, was deine Außendarstellung angeht. Du bist sehr darauf, du bist jetzt kein Typ, der ständig irgendwelche privaten Fotos postet, sondern du machst das ja sehr, sehr bedächtig. Auch viele so klassische Sportfotos irgendwie einen selber irgendwie so zeigen, wie man gerade ein Tor geschossen hat und dann irgendwie drunter so ein Motivationssatz, wie die neue Saison geht los. Irgendwie so, ihr wisst, was ich meine, ne? Und wenn er dann ganz bewusst so ein Foto von sich postet, als Leistungssportler mit Zigarette und alles sowas, finde ich, ist das schon was, wo man mal fragen kann, ist das jetzt einfach so aus La Meng passiert oder ist das wirklich so, dass er sagt, nee, das habe ich schon ganz gezielt gesetzt, um auch mal ein anderes Image von mir zu zeigen und vielleicht auch so einen abgeschlossenen Reifeprozess zu zeigen?
Da bin ich voll bei dir. Ja. Da bin ich voll bei dir. Solche gibt es übrigens von Luka Doncic, es gibt ganz viele solche Fotos. Er postet die nicht nur selber, sondern er wird halt einfach fotografiert dabei, wie er irgendwo auf einem Gartenstuhl sitzt, 3 Dosen Bier und Packung Zigaretten vor sich hat. Ja. Er spielt Basketball, das nur nebenbei.
Ach so, den meinst du.
Aber du meintest ja auch nicht diese Frage, Sebastian, sondern die Fragen nach, warum, was fehlt denn noch oder warum reicht es denn nicht?
Ja. Also, Ich meine, die Antwort ist ganz einfach. Die ist ganz einfach.
Das ist ein Teamsport.
Die haben gegen Florida gespielt. Ja. Und Florida ist 2 Jahre lang die beste Mannschaft der NHL gewesen. Und zwar Mannschaft, nicht Einzelspieler, nicht irgendwie sonst irgendwas, sondern als Mannschaft haben die in dieser Sportart am besten funktioniert. Und wenn man da dann so knapp rankommt, dann ist es sensationell, aber es wird natürlich nicht in einem Wikipedia-Eintrag stehen unter Erfolge, ist klar.
Ja, aber es ist halt witzig, ne? Weil im europäischen Sport oder sagen wir mal vor allem im deutschen Sport ist ja auch Vizemeister so ein Wort, ne? Das gibt's im Nordamerikanischen überhaupt nicht. Ja. Es gibt kein Vizemeister, es gibt ein Meisterende. Ja. Ne? Aber übrigens hat Draisaitl auch zu der Frage was gesagt und er hat da auch ganz klar gesagt, dass diese beiden Finalen, die da lang völlig unterschiedlich für ihn waren, also auch so, er meinte so vom Gefühl her, im ersten Jahr wären sie viel näher dran gewesen, auch wenn sie 0-3 zurückgelegen hätten, sondern wie sie sich ja zurückgekämpft haben und im letzten Spiel, im Spiel 7, hätten sie auch selbst in Führung gehen können, hat er gesagt. Und dieses Jahr meinte er, obwohl wir besser durchgekommen sind durch die ersten Runden in den Playoffs, waren wir im Finale deutlich weiter weg. Also er hat das Gefühl gehabt, Florida ist uns einen guten Schritt voraus. Das hat er schon so klar gesagt.
Ja, und das muss man natürlich dann auch akzeptieren können. Wenn du gerade beim Basketball bist, ne, ich trotzdem denke, wenn ich an Charles Barkley denke, dann denke ich an einen sehr guten Spieler, aber einen, der halt dann einfach immer an Jordan gescheitert ist und dann, wo Jordan aufgehört hat, wie war das? War dann Olajuwon in den 2 Jahren? Und natürlich war es ein überragender Spieler, aber trotzdem hat er den Titel nicht geholt. Ja? Und er kriegt es halt dann doch teilweise auch mal von Shaquille O'Neal oder von anderen nochmal unter die Nase gerieben. Und das definiert dich dann trotzdem. Also ich bin bei allem zu 100% bei dir und trotzdem ändert natürlich so ein Pokal eine Menge dann auch noch in der Legacy eines Spielers.
Im Teamsport ist es schon trotzdem noch was anderes.
Das eine ist, was wir finden, das andere ist aber, was die öffentliche Wahrnehmung ist. Ne?
Also, absolut, aber ich finde, weißt du, wenn du irgendwie Tennis spielst und du schaffst es nie, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen und verlierst irgendwie 8-mal im Finale oder du bist irgendwie bei der Tour de France unterwegs und schaffst es da nie, dann das gelbe Trikot mal zu haben, ist was anderes, finde ich, als im Teamsport.
Ja. Und wir wollen nicht unterschlagen, dass hier Bernd Schwickerath nonchalant die Formulierung aus der La Meng vorher verwendet hat. Ich musste gerade parallel googeln, was heißt denn das bitte aus der La Meng? Habe ich noch nie gehört in meinem Leben.
Sorry.
Aus der La Meng, so hat er das einfach aus der La Meng so gemacht, hat er es aus der La Meng gepostet, dieses Foto.
Ja. Aber erklär doch mal, ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Natürlich kenne ich das, aber
ohne Vorbereitung, weiß ich auch nicht. Ohne Vorbereitung direkt und mühelos aus der Hand geschüttelt sozusagen. La main, französisch, aus der La Main.
Ja. Hier gibt es ja sehr viele französische Begriffe, die so peinlich eingereinigt wurden, weil die Franzosen das hier ja mehrere Mal besetzt haben. Also hier gibt es diverse Begriffe, unter anderem Friseur, kennt ihr das?
Fisimatenten so, kommt von, nein, ja, hör zu, Fisimatenten kommt, Visitmatente kommt zu mir ins Zelt, ja, keine Fisimatenten machen. Und Moment, Pochampal gibt es im Bayerischen, das ist Pochampal, das ist der Nachttopf, Pot de Champ. Überragend.
Die Zeit drängt. Quiz.
Nein, ich hätte ein Quiz für euch. Wie viele Las Vegas drafted Spieler spielen denn bei Las Vegas?
Also meinst du, ich würde fast sagen, null?
Nein, null ist nicht. Nein, null.
Nee, einer, Caden Korczak. Aber ist jetzt auch kein absoluter Leistungsträger. Nee. Und total interessant fand, das habe ich jetzt live gegoogelt nebenher. Die haben ja damals irgendwie den ersten Spieler, den sie gesigned haben, war ein Riesending. Wer weiß noch den Namen? Ich wäre auch nicht drauf gekommen.
War das Eric Manford? War der?
Nee. Ja, Reed Hugh hieß der Mann. Das ist der erste gesignte Spieler von den Vegas Golden Knights. Und das Geile ist, der hat mittlerweile in Rosenheim gespielt.
Also, ja, geil.
Zuletzt bei den Cardiff Devils. Also, ja, so viel dazu.
Das ist sehr schön. Also, Quiz, wir spielen Klassiker. Wir spielen so einen Klassiker, den hat der Herr Fetzer vor gar nicht allzu langer Zeit mal als Kartenspiel rausgebracht. Und er nennt sich nicht wissen.
Moment, stopp, ich muss dich unterbrechen. Den hat Bissel Hockey als Kartenspiel
natürlich, aber es war schon auf seine Initiative hin. Du hast schon dahinter gesteckt, ne? Also, Spielprinzip nochmal für alle, die es nicht kennen. Ich stelle eine Frage, zu der es mehrere Antwortmöglichkeiten gibt. Und die beiden anderen Kollegen hier geben abwechselnd Antworten. Und wer keine mehr findet, hat die Runde verloren. Drücken was positiv aus, wenn die letzte Frage, die letzte Antwort gibt, bekommt den Punkt. Allerdings, ich weiß gar nicht, ob das im Kartenspiel auch so ist, aber das habe ich mir jetzt noch dazu geschrieben. Wenn eine falsche Antwort gibt, ist raus.
Wie raus? Und, bis zum Schluss? Also komplett raus?
Oder in was? Der Frage dann raus. Ja, genau. Also, ne, ich stelle eine Frage mit mehreren Antwortmöglichkeiten, die antwortet abwechselnd und wenn jemand eine falsche Antwort macht, zack, hat er direkt verloren den Punkt.
Ja klar hat er den verloren. So funktioniert das Spiel. Und dann gibt es die nächste Frage.
Ja, man könnte ja sagen, falsch, dann nehme ich den oder sowas. Das meine ich.
Okay,
alles klar. Also, ihr wisst, es gibt 7 Runden, also quasi eine Playoff-Serie. Wer jetzt zuerst 4 Punkte hat, hat gewonnen. Fangen wir an. Wer will denn als erstes antworten?
Ich, meine Güte, ich habe Handstand-Push-Ups zu machen. Mach hin.
Sehr gut. Also, Frage 1 ist, Hart-Trophy-Gewinner in der Cap-Era, also seit der Saison 2005, 2006. Let's go.
Achso, ich muss anfangen.
Das einen Namen nennen jetzt. Alter, wird euch ein scheiß MVP einfallen.
Ja, aber man will doch mit einem coolen anfangen. Ach und so. Mir fällt aber jetzt kein cooler ein.
Nee, man muss doch die einfachen zuerst nehmen, weil der andere die doch auch haben könnte.
Ja, ich weiß, aber das mache ich ja nie so, deswegen bin ich auch da nie erfolgreich. Sidney Crosby. Ja.
Sidney Crosby ist richtig. Ja, Herr Fetzer, wissen Sie auch jemanden?
Connor McDavid.
Connor McDavid ist auch richtig. Was ist mit Ihnen?
Ist auch richtig. Connor McDavid ist auch richtig. Ja. Kann ja jetzt sein, dass man einfach jetzt schon mal richtig rausfällt, ne?
Kann sein, deswegen keine falsche Antwort.
Nee, richtig.
Es gibt doch die Obvious.
Die Obvious?
Ja.
Alexander Ovechkin.
Völlig richtig. Herr Fetzer.
Jan Dreiseitel.
Ist auch richtig.
Boah, ein Deutscher ist MVP. Nathan MacKinnon.
Auch richtig.
Nikita Kucherov.
Auch richtig.
Mann, den wollte ich doch auch. das ärgert.
Wer ist denn der aktuelle hier für gesehen? Blöd.
Der ist offenbar noch nicht genannt.
Offenbar noch nicht genannt, nein.
wer der aktuelle ist? Ich weiß es nicht.
Dann nimm alten. Oh, okay, es sind noch ein paar ganz, ganz große Namen dabei, ne?
Ganz, ganz große? Ja. Du meinst auch körperlich groß?
Ja, unter anderem, ja.
Boah, es ist peinlich, wirklich sowas Offensichtliches und ich weiß es einfach nicht. Ich weiß weder den von 2025 noch den von 2011. Es ist wirklich erbärmlich.
Ja, das ist halt die Situation, wissen wir doch, ne?
Ja. Ganz, ganz große Patrick Kane.
Völlig richtig.
Den wollte ich jetzt auch gerade sagen, da muss ich nochmal umdenken.
Muss nochmal neu googeln, klar.
Also es fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Scheiße.
Genau.
Oh, Cap Era dann.
Aber 3 wäre ich auch niemals drauf gekommen. Niemals, aber wäre mir nicht so voll eingefallen.
Cap Era, also ich muss tatsächlich so ein bisschen, geht jetzt auch so ein bisschen dann schon in Richtung, wann das Richtung, dann war, Cap Era, genau. Also muss ich nochmal.
Richtig. Und es geht auch um die richtige Antwort zu denken.
Ja. Nochmal zurück. Malkin war auch mal MVP.
Absolut richtig.
Ja. Boah, sehr gut. Chino, sehr gut.
Noch 7.
ich überlege die ganze Zeit, gab es nicht einen Verteidiger, der auch mal die Hart Trophy gewonnen hat? Oder war das nie der Fall?
Also zumindest nicht in der Zeit, nein.
Ja.
Chris okay. Pronger, aber das war noch ein bisschen früher.
Nee.
Genau, Chris Pronger war der Letzte, oder? Stimmt das?
Ich habe sie mir jetzt nur seit 2006 aufgeschrieben.
Pavel Datsyuk.
Das ist falsch. Übrig wäre noch...
Warte mal,
ich hätte
noch Hellebuyck auf der.
Richtig,
auf
der ist der aktuelle.
Genau, ja.
Richtig.
Und, aber nachdem Sebastian gesagt hat, er weiß den aktuell nicht, haben wir gedacht, den hebe ich mir noch ein bisschen auf. Ne?
Stark.
Ja, ein bisschen. Aber sonst wird es dann echt ein bisschen dünn, vor allem, weil ich dann. War Thornton war früher, oder?
Als Thornton, genau, den hätte ich nicht gewusst. Das war der allererste von 2006.
Ja, aber da war ich mir nicht ganz sicher, ob es kurz vorher, kurz danach. Und dann wäre ich auch raus.
Es fehlen noch Austin Matthews.
Ach, klar. Oder so klein ist es gar nicht. Also das
nee, finde ich auch nicht.
Aber also doch, die, ja.
Carey Price in seiner überragenden Saison, wo der da vier Sachen geholt hat.
Scheiße.
Dann, absoluter Klassiker, Taylor Hall. Den hatte ich auch nicht mal.
Den hatte ich auch als Topscorer auf dem Schirm, aber ich wusste nicht, ob er Hart Trophy auch gewonnen hat.
Genau.
Das war eine Jersey, ja.
Richtig. Corey Perry.
Wäre ich nie drauf gekommen.
Ich auch nicht. Und Henrik Sedin.
Krass.
Ja. Okay. Damit also erste Runde 1-0 für den Kollegen Fetzer, der jetzt auch anfängt in seinem Heimspiel. Ja. Und die Frage ist, das ist aber eine kurze Sache, da könnte sein, dass ihr auf alle kommt, dann wird es da keinen Punkt geben. Nenn mir doch mal einen und danach auch möglichst alle Spieler, die vergangene Saison mindestens 100 Scorerpunkte gemacht haben.
Connor McDavid.
Völlig richtig. Übrigens genau 100, da warst du knapp dran.
Stimmt,
David der Pastrnak.
Pastrnak, richtig.
Nathan MacKinnon.
Auch richtig.
Nikita Kucherov.
Sehr richtig. 121. Es fehlen noch zwei. Also vielleicht gibt es da gar keinen Punkt.
Was denn? Da kommen wir schon. Kaprizov.
Falsch. Ein Punkt.
Weil er verletzt war, verdammt.
Weiß denn der Herr Böhm noch, die anderen beiden? Über einen haben wir relativ lange eben gesprochen. Der raucht jetzt.
Wir haben Leon Draisaitl überhaupt
nicht genannt, oder? Ich habe Draisaitl nicht genannt.
Ja. Und Mitch Marner. Auch 102 Punkte. So, jetzt die dritte Frage. Die freue ich mich besonders, weil die ist mir gestern Abend im Zug eingefallen. Nennt mir doch mal NHL-Spieler, die in Deutschland ausgebildet wurden, aber maximal 25 Spiele in ihrer Karriere gemacht haben. Also diese fast so einmal eine Saison irgendwie reingeschnuppert. Da gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von.
Aber komplett. Wir reden, also nicht
NHL-Karriere natürlich, ne?
Komplett. Also in Deutschland ausgebildet und dann nur 25 Spiele in der NHL.
Richtig.
Ich darf anfangen.
Du darfst wieder anfangen, richtig.
Udo Kiesling.
Hey, der ist richtig Nummer 1. Wunderbar, der hat nämlich genau ein Spiel gemacht.
Ja, beste Geschichte überhaupt.
Ja.
David Wolf, genau auch 1 oder 2 oder 3.
3 hat er gemacht, richtig. Ja. David Wolf.
Niklas Treutle.
Niklas Treutle, auch sehr richtig, ja.
Wie viele Spiele hat er gemacht?
Zwei, glaube ich.
War das in Phoenix? Phoenix,
ja. Ja.
Okay. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt, dass der vielleicht länger war, aber, Elitz hat keins gemacht.
Nee, Elitz hat keins gemacht.
Ja, nee. Gar keins gemacht. Ja.
Maxi Kamera auch nicht.
Kamera auch
nicht. Bei der gleichen Zeit.
Wer hat es denn hier kurz versucht und ist dann wieder zurück und hat auch eine Channel gespielt? Ich gehe ein bisschen länger, aber ich kann auch sein, dass er ein bisschen mehr gemacht hat. Was ist mit Sven Butenschön?
Oh, ist er in Deutschland ausgebildet worden?
Nein.
Also das geht auch. Oh, auf. Oh.
Ja, darum ging es mir. Ja, komm, dann mach weiter, dann, wenn du das nicht
aber ich bin macht, jetzt auch, ich bin jetzt auch, bei mir ist jetzt auch.
Und er hat mehr als 25, aber egal.
Ja, bei mir ist
also ich jetzt nur auch mal als Tipp, es gibt noch zwei, die aktuell noch spielen. Also natürlich nicht in der NHL, aber die aktuell spielen. Und die sind noch gar nicht so alt. Ja. Es gibt auch noch ein paar andere.
Rüber und zurück. Nee, muss ich Sebastian lassen.
Okay.
Dann also Sebastian, ich kann es auch laut überlegen. Aber
wir haben ja nämlich vorhin einfach nicht erwähnt, was ich auch bitter finde, aber Maxi Zuber hat doch auch schon ein NHL-Spiel, oder?
Völlig richtig.
Ja. Zuber. Okay, jetzt, die doch drüben sind. Ah, okay.
Ja. Nein, nicht
nur ja drüben. Diesen Tipp hat er ja gerade gegeben.
Ja, okay.
Also,
die noch spielen, hat er gesagt.
Was soll ich noch fehlt in der Runde?
Ja.
Rick Goldmann.
Ja, den wollte ich vorher eigentlich nennen, aber ich keine Ahnung, warum. Ich
Marcel genannt, Müller.
Auch.
Jan Bender. Leon Bergmann.
Er hat keine 25 NHL-Spiele gemacht.
9 ja. hat er gemacht.
Oh, okay.
Leon Bergmann.
Stimmt.
Marc Michaelis.
Michaelis, auch keine 25.
Nee, 15.
Boah, die sind, aber da dachte ich, die sind drüber.
Sascha Gotsch, 22.
Und fucking Maxi Suber hat genau ein NHL-Spiel gemacht.
Genau, ein einziges. Und davon habe ich schon 4 Artikel drüber geschrieben, glaube ich. Das war sehr schön für mich. Und ich nehme immer das gleiche Foto dazu. Also, Frage 4. Jetzt müssen die Historiker unter euch mal richtig aufdrehen.
Da kommt Sebastian sein Alter entgegen.
Städte, die im Laufe der Jahrzehnte mehr als ein Franchise hatten in der NHL. Nee, Fessi, du fängst an. Frage 4.
Ich nehme Winnipeg.
Richtig, nämlich?
Die Jets und die neuen Jets.
Völlig richtig, sehr schön. Ich frage dann mal nach, weil ich nicht wissen will, ob ihr so richtig Ahnung habt.
Moment, aber die Definition, wie ist denn die Definition? Was ist denn nicht mit New York?
Das ist ein neues Franchise, muss dann kommen. Also 2 verschiedene Franchises haben NHL gespielt.
Ah, okay.
Aber New York, 2 Teams aus einer Stadt, gilt auch.
Ja, natürlich. Also du nimmst jetzt New York, alles klar. Welche? Zähl sie bitte auf. Welche Teams gab es?
Also, ich habe es immer noch nicht verstanden. Also New York zählt und es ist aber nicht so, dass jetzt die Rangers früher, was weiß ich, die Hosenbiesler hießen oder sowas. Also,
nee, die hießen immer Rangers, genau.
Okay, das heißt die Islanders und die Rangers ist dann die richtige Antwort, oder?
Und die Americans gab es ja auch noch.
Genau, aber, die Americans, die habe ich vergessen. Sorry, die
Americans. Musst du mal das NHL-Sonderheft der Eishockey-News lesen. Hat da einen Artikel geschrieben, vor 100 Jahren wurden die nämlich gegründet, Kollege, und war das erste Team in New York und nicht
vor
die Rangers.
Vor 100 Jahren gab es gar keine Eishockey-News.
Also du musst jetzt, wir müssen jeweils auch die Teams nennen, weil ich weiß noch mehrere Städte.
Nein, muss man nicht, aber es wäre schön. Ich wollte ein bisschen klugscheißen und euch ein bisschen doof darstellen.
Ja, aber ist toll, wenn du gerade einen Artikel drüber geschrieben hast, super, ja. Also Montreal, die Canadiens hießen ja auch nicht immer Canadiens.
London?
Also es gab ein Team aus Montreal gleich am Anfang, das auch NHL gespielt hat.
Völlig richtig, aber die Canadiens waren immer
die Canadiens. Die waren nicht die Canadiens, ja, aber es war auch in Montreal gespielt. Ja.
Es gab sogar 3.
Ja, genau, dann scheiß.
Okay, also Canadiens, Wanderers, Maroons, 3 verschiedene Franchises aus Montreal. Herr Böhm ist wieder dran.
Atlanta.
Völlig richtig, Namen?
Die.
Einen gibt es heute noch, spielen woanders mittlerweile. Also 2 gibt es noch. Aber die einen heißen noch genauso, wie sie früher hießen.
Die Freshers und die anderen wurden dann irgendwann nach Calgary eigentlich.
Richtig, die Flames, völlig richtig. Herr Fitzer.
Zählt Ottawa?
Ja, absolut. Ja. 2 verschiedene Senators.
Okay. Die Senators sind die Senators nämlich. Ja? Aber nicht die gleiche Franchise. Ja.
Steht hier so, Senators und Senators. Steht hier in der Klammer.
Ja.
Herr Böhm, Sie sind wieder dran.
Oh Mann,
es gibt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6.
What?
6 Städte gibt es noch. Oder Regionen, würde ich auch mal bei der einen oder anderen vielleicht sagen, aber zumindest der, in Anführungszeichen, Vorname, der gleiche.
Ach so, ja, Minnesota.
Richtig, nämlich?
Die Wild und die North Stars.
Absolut richtig. Herr Fetzer, bist du eingeschlafen? Oder Standbild? Also denkt nach. Also auf 2 kommt ihr nicht, auf 3 kommt ihr nicht, weil ihr einfach keine Ahnung von Geschichte habt. Tut mir auch ein bisschen weh, ehrlich gesagt.
Und wie viel gibt es noch? 4, oder was? Und auf 3 kommen wir nicht.
Es gibt noch 1, 2, 3, 4. 5. 5 gibt es noch. Da reden wir aber teilweise aber über sehr lange her.
Toronto?
Nein, Toronto ist falsch. Der hieß zwar anders, der Club, aber der ist dann umbenannt worden.
Das heißt dann gleich, das geht dann nicht, oder was? Die gleiche, wenn die gleiche.
Umbenannt wurde noch nicht. Oder sie ein anderes Wappen gemacht hat. Das ist doch das gleiche Franchise.
Das ist hart.
Natürlich. Nee.
Naja, wenn du unter 2 verschiedenen Namen in der. Du hast gesagt, die Städte, die unter 2 verschiedenen Namen in der NHL gespielt hat.
Franchises, habe ich gesagt. Okay. Nicht Namen. Weil dann wäre ja auch Detroit mit dem, wie hieß noch, Cougars oder sowas und so. Also, ich. Sebastian, wirst du nur ein? Du führst ja schon 3-1, ne? Wahnsinn.
Ja, ich führe schon 3-1 und bin damit wahnsinnig zufrieden. Und wie gesagt, ich muss jetzt Hands and Push-Ups machen, die auch ein Franchise hatten damals.
Okay, dann mal ganz schnell. Also, Quebec hatte anfangs die Bulldogs und irgendwann die Nordiques. Oh. Philadelphia hatte irgendwann in den 20ern die Quakers und dann natürlich jetzt die Flyers. Pittsburgh hatte auch ganz früh die Pirates und jetzt die Penguins. St. Louis hatte mal die Eagles und dann die Blues. Und Colorado hatte mal die Rockies und jetzt die Avalanche.
Ah, da hätte man noch drauf kommen können. Auf Quebec, alle anderen.
Und auf Quebec.
Denke ich aber auch. Also, es steht 3-1. Das heißt...
Ja, die Rockies wurden doch dann irgendwann zu den New Jersey Devils, oder?
Richtig. Herr Fetzer ist mit dem Rücken zur Wand und deshalb gib immer ganz schnell, wer fällt dir so ein beim Thema aktuelle Verteidiger mit mindestens 9 Millionen AAV? Ne, darauf angesehen, dass Herr Hughes ja gestern seinen 9-Millionen-Vertrag unterschrieben hat. Der fällt natürlich jetzt raus.
Der was war? Wieso fällt der raus?
Ja, weil ich ihn gerade gesagt habe. Ich wollte ein bisschen Aktualität vorgaukeln.
Das sind so viele, sind so bei 8,5 oder ja, irgendwie so, oder? Das ja, ist halt der Scheiß. Jetzt nicht.
Mal nach, wer hat denn die dicken Verträge unterschrieben ja, ja. letzten Monate und Jahre?
Erik Karlsson.
Richtig, 11,5. Herr ja. Böhm.
Ich nehme einen Hughes, aber den Quinn Hughes.
Quinn Hughes, wo haben wir den denn?
Hat er nicht 9,5?
Oh, habe ich den gerade übersehen? Moment mal. Weil der steht hier nicht in meiner Liste. Kann auch sein, dass ich in der Zeile verrutscht bin. Ich meine nämlich nicht, dass der so viel hat.
Ja,
hat
dann,
den,
dann ist
oder? Das ist bitter, aber da habe ich mir echt gerade... So, doch, Entschuldigung, du hast recht, 9,5. Mein Fehler. Das steht hier wie nicht in meiner Liste. Sorry. Dann geht's weiter.
Nix.
Kompletter Shift immer von Scoring jetzt wieder zu Verträgen. Bitte. Verteidiger. Boah.
Schon doof.
Oh, ja, Makar läuft aus, glaube ich, aber auch 9, oder? Mindestens.
Ist exakt auf 9.
Okay,
ja. Ist der letzte in der Liste. Ich habe das nach Geld sortiert, weil ich aus der Südhof komme.
Rasmus Dahlin.
Absolut, der kriegt nämlich 11.
Schon zu lang her, glaube ich, dass der unterschrieben hat. Was ist denn hier mit den Bouchard drüber?
Der hat doch neu unterschrieben, 10,5.
Ja, ja. Oh, den hätte ich auch genommen.
Klar.
Ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube, Zach Werenski ist auch drüber.
Absolut, 9,6. Ganz oben fehlt euch, nicht ganz oben, auf Platz 3 fehlt euch noch einer.
Colorado war schon.
Boah, das sind unerträgliche Momente, wirklich. Also, wer da als Podcast-Hörer.
Ja, es ist aber sorry, es ist einfach. Aber, ja. Aber ich kann danach, also
ich
vielleicht
hasse
ist es danach.
Podcast, wenn du auch nur 2 Sekunden Pause guckst, sofort
aber na, aber die Frage, weil mein Tonbearbeitungsprogramm kann Pausen rausnehmen. Ich glaube, das raucht heute.
Ach so, dann wird das so vorgegaukelt, als hättest du sofort eine super Idee gehabt.
Ja, genau.
Wir müssen ein bisschen Gas geben, weil der Herr.
Adam Fox.
Richtig, 9,5.
Boah, fuck, das wäre meine Geschichte.
ja, das
geht einfach die Teams durch.
Ja, ja, mach ich doch jetzt gerade jetzt. Machen wir gerade. Ist nicht so einfach, wenn man es nicht vor Augen hat.
Das stimmt.
Nein. Ja. Oh. Ich weiß nicht, ob Seth Jones hat er nicht auch so ein.
Absolut, 9,5.
Ja, ich wollte die vorher auch schon sagen, da war ich mir, da war ich dachte, jedes
Mal will eine genau.
Nein. Aber Jones, es gibt halt so viele, die, also zum Beispiel, den einen, den ich noch weiß, der hat, glaube ich, 8,5 oder 8,3. Und jetzt wird es echt schon. Boah.
Also ein ganz großer fehlt noch, der den drittgrößten Vertrag geschrieben hat.
Steht da gerade auf dem Schlauch. 9 Millionen ist. Ja, ist der da? Ah, der ist schon zu lang da.
Komm, Christoph, man muss auch mal akzeptieren.
Nein, aber das sind so ein paar, die sind sehr, sehr gut, aber die sind zu lang da und die. Und der einen großen, das nervt mich auch, dass er den ganz großen dann jetzt nicht. Gut, Florida hat den. Jones jetzt, den hast du schon genannt. Edmonton war immer schon. Ah, Vegas.
Das Problem ist natürlich der Druck, hinter dem du jetzt stehst, ne? Weil jede falsche Antwort ist die komplette Niederlage und 1-4 wäre schon bitter.
O3 wird es natürlich nochmal unnötig hinauszögern.
Mann. Heißkannen.
Nein!
8,5, oder?
Wie viel?
8,5?
Ich weiß es gar nicht. Ich habe irgendwie aufgeschrieben, wie neu es aber
ist. Ich glaube, Heißkannen 8,5, ja.
Ja, ist wirklich. Ich google das mal live für euch. Mega spannend.
Super,
für die Leute,
ja, geil.
Zuhören.
Auch vorbereiten können, aber.
Ja, natürlich, aber wollten wir ja nicht. 8,5. Also, ich sage euch noch die letzten. Also, dass ihr nicht auf Drew Doughty kommt, finde ich ein bisschen strange.
Ja,
ich gesagt.
Hatte ich schon im Kopf. 11
Millionen. Ja. Dann Noah Dobson 9,5. Charlie McAvoy 9,5. Dann Aaron Nurse 9,3.
Alter, war ich bei 8,5. Nurse hat ihn noch gesagt.
Romagnosi 9,1. Ah, Jacob Chikrin 9. Dougie Hamilton 9. Und Luke Hughes durften wir ja nicht mehr sagen. Und das war's dann auch. Also, die 1, wollt ihr trotzdem noch die eine Kategorie hören? Weil die ist schön.
Nee, heb sie dir auf. Heb sie dir auf bis zum nächsten Mal.
Okay.
Ernsthaft. Ich hab.
Alles klar.
Vielen Dank an Sebastian Böhm.
Ich hab zu danken.
Der Sieger. 7:1.
Stark.
Fast sweet.
Und danke an Mensch Schmickerath.
Ja, ich bedanke mich auch bei mir. Ich habe hier ein bisschen Qualität reingebracht.
Großartiges Quiz. Gut umgesetzt
danke
von dir. Gut umgesetzt
danke
von dir.
Sie.
Sehr gerne.
Ciao, ciao.
Bleibt wie ihr seid. Ne?
Tschüss.
Ah! Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.